Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, Mensch, wir haben uns eine ganz spannende Predigtreihe vorgenommen, nämlich zum Thema Apokalypse. Ja, ich weiß nicht, was euch dabei so durch den Kopf geht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mir nicht selber das Thema ausgesucht habe, sondern wir hatten mal bei der letzten Mitgliederversammlung, wo wir so zusammen waren als Kerngemeinde, wo wir auch mal alles besprechen und auch so beschließen, was so wesentlich ist, hatte ich mal unter anderem gefragt, Mensch, gibt's mal ein Gottesdienstthema, was euch interessieren würde? Und ich glaube, vier hatten gesagt, irgendwie so Thema Apokalypse, Endzeit, Offenbarung, das würde sie mal interessieren. Und dann habe ich wirklich gedacht, warum nicht? Ja, und deswegen haben wir jetzt das Thema. So, ich muss mal gerade gucken. Ja, es geht darum, Apokalypse, was kommt auf uns zu? So haben wir das genannt. Es geht also um diese Endzeitgeschichte, diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Satan. In einer unvorstellbaren Dramatik, wenn man das liest, mit gewaltigen Katastrophen, aber einem auch ganz gewaltigen und genialen Ende, das muss man sagen. Also das Finale ist großartig, wenn man das mal so durchliest bis zum Schluss. Apokalypse, das kommt aus dem Griechischen und das heißt eigentlich Entschleierung. Also Kalypto ist so entschleiern, verschleiern und Apo ist genau das Gegenteil, nämlich entschleiern. Das kennen wir eigentlich nicht mehr. Früher waren ja auch bei uns so, war eine Braut durchaus verschleiert und dann wurde die ja gelüftet so und dann sah man, aha, okay, so sieht sie wirklich aus. Ich habe sie mir eigentlich viel älter gedacht und so, und sie ist wirklich so jung und wunderbar. So, ne, also irgendwie, das war ein bisschen verborgen und auf einmal wird so ein Vorhang gehoben und man kann dahinter gucken und erkennt irgendwie eine ganz neue Wirklichkeit und zwar viel klarer, als man es vorher je konnte. Darum geht es. So, das ist das eigentliche Thema und da hat die Bibel ein ganzes Buch für gewidmet, nämlich die Offenbarung, das ist auch das letzte Buch der Bibel. Damit schließt so dieser biblische Kanon, diese Sammlung der unterschiedlichen Bücher schließt ab und ihr wisst ja, wir haben auch so Sprichworte. Das Ende bringt es an den Tag, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Warum? Weil wir können gut gestartet sein, das muss nicht heißen, dass wir abends gut enden. Wir können schlecht gestartet sein, Montagmorgen, das muss noch lange nicht heißen, dass der Tag schlecht wird. Ja? Also, wir kennen auch dieses Sprichwort, wer zuletzt lacht, ne? Der lacht am besten. Also, irgendwie, mal abwarten, was zum Schluss kommt. Das Leben, unsere Wirklichkeit wird eigentlich vom Ende her bestimmt, nicht vom Anfang. Das ist hochinteressant. Also wir haben ja so ein paar Läufer unter uns, ne? Marathonläufer. Erkennt man am Start schon, wer gewinnen wird? Nicht unbedingt, nee. Ja, da kann auch ganz viel passieren. Manchen sieht man schon an, dass sie echt Biss haben und so, und man kennt den Namen vielleicht und deren Kondition von vorherigen Läufen oder so, ne? Aber das heißt noch lange nicht, wie das Ende ausgeht und das Ende zählt. Nicht der Start. Nachher zählt das Ende. Von daher ist das ein richtig spannendes Thema, da mal reinzugucken. Sag mal, wie sieht denn eigentlich das Ende aus? Und von daher zu gucken, oh, was heißt das für meine aktuelle Situation? Ist ja im Moment top aktuell, ne? Also durch dieses Thema Umweltzerstörung, Naturkatastrophen, wie gehen wir mit unserem Klima um, ja? Das spielt da jetzt genau rein. Dass man irgendwie diese Szenarien und schon ausrechnet, na, wie lange reicht es denn noch, ne? Sauerstoff oder so, oder die Wasservorräte oder keine Ahnung, und man merkt, oh, das ist endlich. Ja, und man sich jetzt richtig ernsthaft Gedanken macht, sag mal, was müssen wir heute machen, um das böse Ende, das schlechte Ende zu verhindern? Das ist eigentlich Apokalypse. Das ist offenbar, da sind wir genau in dem Thema. Also, was kommt auf uns zu und was heißt das für uns heute? Ja, das wurde ja schon ganz lange aufgegriffen durch Science Fiction zum Beispiel. Ja, wenn ihr seid ihr Science Fiction Liebhaber, ja, Star Wars, Independence Day, ja, so auch Herr der Ringe zum Beispiel auch apokalyptisch. Ja, also ganz viele Literatur und auch Filme greifen diese Thematik dieses, ja, auf, so Weltuntergang. Und was heißt das für uns? Ne? Also er muss immer irgendwie gerettet werden, so unterm Strich. Ne? Und ganz toll, so wenn die Amis, ne, ist natürlich einer, ne, der irgendwie die Welt rettet. Aber wisst ihr, was ist genau die Thematik der Offenbarung? Nur menschlich in unser Vorstellungsvermögen hinein und der Mensch muss es irgendwie richten. Irgendwie. Aber das ist genau die Sache. Also welche Bedeutung hat das, was auf uns zukommt? Stephen Hawking übrigens, ganz interessant, nachdem er sein Leben beendet hatte, hat man ja so seinen Literaturnachlass gesichtet und da hat man unter anderem etliche Schriften gefunden, dass Stephen Hawking davon überzeugt war, wir haben maximal noch 1000 Jahre auf dieser Welt. Kann man jetzt denken, wie man will, aber da merkt man, Wissenschaftler machen sich Gedanken in ihrer Art, mit ihrem Horizont, sage ich mal, aus ihrer Perspektive, was kommt eigentlich auf uns zu? So, ne? Und dann gibt's immer so irgendwie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir müssen es irgendwie rauszögern, wir müssen das Unglück verhindern, ja, oder wir müssen uns schützen. Ne? Ihr glaubt gar nicht, was für super Bunker es in dieser Welt gibt, total luxuriös, genau aus der Thematik, ne? Dass das Ende kommt und jetzt verkrabbeln wir uns, wir haben uns vorbereitet, ne? Da in diese super Bunker und Zucker und Mehl und Verbandsmaterial da eingelagert. Wir waren vor, das ist schon lange, lange her, waren wir mal in der Schweiz und da haben wir festgestellt, dass in der damaligen Zeit, ich müsste jetzt so fast 25, 30 Jahre her gewesen sein, da war, wenn du in der Schweiz neu bauen wolltest, musstest du einen Bunker mitbauen. Wir waren in einem Bunker, der war, glaube ich, 5 Stockwerke unter der Erde. Mit allem ausgerüstet. So, ein kalter Krieg schwankt da schon mitten. Aber da merkst du, ist eigentlich top aktuell, das Thema. Immer wieder mit unterschiedlichsten Spielarten. So, das Thema Apokalypse, das wirkt wie der biblische Buch der Offenbarung erstmal sehr verstörend auf uns. Ne, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, ich mag die Filme ehrlich gesagt auch gar nicht, also ne, ich habe da einen schweren Zugang, aber wenn man auch die Offenbarung liest, dann wird dann erstmal so verstört. Furchtbare Katastrophen natürlich und Gerichte. Dann aber auch, gibt es noch so andere verstörende Dinge, auch die Sprache ist erstmal sehr fremd. Es gibt eine ganz lebhafte Bildsprache, die aber auch sehr fremdartig wirkt. Da gibt es zum Beispiel immer so Zahlensymboliken. Das sind wir jetzt im Deutschen nicht so gewohnt. Ne? Da tauchen immer so Zahlen auf, 144.000 oder 10.000 oder die Zahl 7 oder so. Und man denkt immer, ja, was heißt es denn nun? Müssen wir jetzt hier abzählen oder ne? Zeugen Jehovas? Ne? 144.000 werden gerettet. Die nehmen das wörtlich. Es sind nicht 144.000 und eins. Es sind 144.000. Ja, ist es so zu verstehen? Also das wirkt schon mal fremd. Dann aber auch die ganzen Bilder, die wir dort haben, entstammen jetzt nicht unserem, wie soll ich das sagen, so unserem Alltag. Habt ihr schon mal einen Drachen gesehen? Mit 7 Köpfen, also mir ist er Gott sei Dank noch nicht untergelaufen, so, ne? Also ich meine, ja, was mache ich denn jetzt damit? So, ne? Also sowas oder da färbt sich Wasser im Blut und zwar ein Drittel der Erdoberfläche, also von Wasser färbt sich auf einmal im Blut und so weiter. Und ne? Und Sterne fallen da runter und so, und dann kommen so 4 furchtbare Reiter an auf unterschiedlich farbigen Pferden und die bringen so unterschiedliches Unglück mit sich und man denkt ich kriege da immer so Schnappatmung, habe ich vielleicht auch ein bisschen lebendige Fantasie oder so, ne? Also dann, so. Und es gibt auch eine unklare Zeiteinordnung, man weiß immer gar nicht, spricht er von jetzt, kommt das in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, also, wann passiert das ja eigentlich? So, ne? Also es gibt keine klare Zeiteinteilung dort. Man sagt, das ganze Ding Apokalyptik, das ist mehrdimensional. Das ist jetzt mal wichtig. Da müsst ihr euch mal Apokalyptik verstehen. Also es werden immer unterschiedlichste Dimensionen angesprochen. Und jetzt weiß man immer gar nicht, ja, um welche Dimension geht es denn? Also es gibt so eine irdische Dimension wie auf der Erde. Reales Wasser, reale Menschen, reale Städte, reale Natur. Und dann gibt es aber auch eine himmlische Dimension. Geister, Engel, Monster in der himmlischen Welt, wo man denkt, ups, ja, ne? Mehrdimensional, es geht immer um ein Jetzt, aber auch um ein Irgendwann. Nur das wird teilweise in einem gleichen Satz ausgedrückt. Dann denkt man ja, in welcher Dimension zeitlich bin ich denn jetzt hier? Also es hat eine ganz starke Mehrdimensionalität und das ist für uns erstmal verstörend. Ne? Da denkt man immer, um was geht's denn jetzt hier? überhaupt. Nichtsdestotrotz ist das wesentliche Element für uns erstmal, die wir das lesen, ist bei aller Verstörung, ist, dass wir uns freuen sollen. Sofort am Anfang, Kapitel 1, Vers 3, und wir wollen heute uns die ersten drei Kapitel mal zu Gemüte führen. 1, Vers 3, also sofort am Anfang wird uns sofort eine Botschaft mitgegeben, bevor das ganze Drama entfaltet wird. Und die lese ich euch mal vor. 1, Vers 3. Freuen darf sich, wer diese prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest. Also ich kann mich schon mal freuen. Ja? Also ich lese es euch vor und kann sagen, irgendwie, ich muss jetzt keine Angst haben, euch zu verstören oder so, euch irgendwie da in Gedankenchaos zu stürzen. Nee, muss ich gar nicht, sondern steht hier drin. Also ich darf mich erstmal freuen, ne? Also ich lese euch das vor. Muss eine super geile Story sein. Also, und Botschaft. Muss der Hammer sein. Also weit überlegen von Stephen Hawking und allen anderen und Greta Thunberg oder so. Ne? Also irgendwie, das ist hier mal absolut abgefahren. Also darf ich mich schon mal freuen. So. Und freuen dürfen sich alle, die sie hören. Ha, ihr dürft euch auch freuen. Mensch, habt ihr ein Glück. Ja, also hier wird uns anscheinend was Großartiges, etwas Geniales offenbart, entschleiert, enthüllt. Das muss wunderbar sein. Das muss sowas von genial sein, sodass alle sich freuen. Also ich darf mich freuen, ihr dürft euch freuen. Jetzt gibt's noch einen kleinen Nachsatz, die sie hören und beherzigen. Ha, erwischt. Ha, versteht ihr? Weil, das ist jetzt typisch. Es wird uns etwas über die Gegenwart oder Zukunft mitgeteilt werden, aber es möchte eine Wirkung, eine Entscheidung in uns hervorrufen. Wir sollen uns heute entscheiden. Weil unsere Gegenwart hat etwas mit unserer Zukunft zu tun. Was allerdings weit darüber hinausgeht, lass uns die Umwelt bewahren, was ja völlig richtig ist. Also es geht weit darüber hinaus. Also es freuen darf ich mich und ihr euch, wenn wir sagen, okay, wir haben es gehört, einigermaßen verstanden, aber was wir verstanden haben, vielleicht haben wir nicht alles verstanden, aber was wir verstanden haben, das setze ich auch um. Ich ziehe die richtigen Konsequenzen. Ich bereite mich vor auf das, was kommt. In der richtigen Art und Weise. Denn die Zeit ist nahe, dass alles hier Angekündigte eintrifft. Das war jetzt nur ein Satz aus dem Ganzen. Und schon merkt man immer, also finde ich immer, boah, das ist schon alles so dramatisch, finde ich. Also es ist ein Satz von über 22 Kapiteln. Ne, denkt man schon, Junge. Aber wir nehmen mit, ja, wir nehmen mit, also die ganze Sache, so verstörend sie vielleicht ist, aber es geht um deine und meine Freude. Wenn wir es hören und tun, ne, dann haben wir allen Grund, happy durch das Jahr 2020 und drüber hinaus zu gehen. So, wir gucken uns mal die ersten drei Kapitel an. Die ersten drei Kapitel, das ist wie so eine Eröffnung dieses gewaltigen endzeitlichen Dramas. Also die ersten drei Kapitel, das ist, wenn ihr euch so ein riesen Theaterstück vorstellen würdet, dann muss er mal einen Anfang haben. Und jetzt ist der Anfang. Es wird mal eröffnet, die ganze Thematik. Wie wird es eröffnet? Indem es schon mal gesagt wird, um was es geht. Nämlich hier gleich der Vers 1. Ich schreibe euch, was in Kürze sich ereignen muss. So, ne? Also es geht um Dinge, die kommen in Kürze. Es geht darum, eben wird schon mal gesagt, Mensch, Leute, habt keine Angst, sondern freut euch, ne? Hört es und tut es, dann könnt ihr euch freuen. Das Ding wird ein riesen Happy End haben, wenn wir es hören und beherzigen. Also richtig super, richtig, richtig super. Und jetzt werden uns schon mal die wesentlichen Charaktere vorgestellt. Das ist schon mal ganz interessant. Die erste Person, die uns vorgestellt wird, ist der Schreiber, der Seher, also und Schreiber Johannes nämlich selber, der diese Offenbarung empfängt und aufgeschrieben hat. Und da wird schon kurz ein bisschen was zu gesagt an mehreren Stellen. Ich nehme jetzt nur mal den Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder. Aha. Wisst ihr, wer Johannes war? Das war einer der 12 Jünger übrigens. War einer der 12 Jünger. Der hat schon das Johannes-Evangelium geschrieben, also den Bericht über das Erleben. Er war ja mit dabei. Also hat er schon aufgeschrieben, wie das mit Jesus damals war, was er gesagt hat, getan hat, im Johannesevangelium nachzulesen. Dann hat er drei Briefe geschrieben, erste, zweite, dritte Johannesbrief steht ja auch drin, so ein Botschaften an Gemeinde. Und jetzt schreibt er auch noch die Offenbarung. Also dieser Johannes ist das. Der muss schon mittlerweile ziemlich alt sein. Anscheinend muss er schon ziemlich jung Jesus nachgefolgt sein, also in jungen Jahren. Und das fängt nicht erst mit 30 an, das kann auch schon anscheinend mit 18 irgendwie losgehen oder so, ne? Ernst mit Jesus da unterwegs zu sein. So, und der schreibt, ich teile mit euch die Bedrängnis und die Hoffnung auf Gottes neue Welt. Aha, er teilt mit uns Bedrängnis, das heißt ganz platt, er wird gerade mal verfolgt. Kommen wir gleich noch drauf. Also schon die erste, er wird vorgestellt. Das heißt, für das, was er schreibt und was er glaubt und was er lebt, dafür wurde er schon inhaftiert und in Verbannung gesetzt. Und zwar wird hier auf der Insel Patmos. Also Patmos, ich habe euch das mal ein bisschen aufgezeichnet. Ja, so, ist ein neues Jahr, dachte ich, probiere mal was Neues. Ich habe wirklich gemalt. Wow, danke. Ja, es kommt noch besser, aber ist schon mal der Anfang. Ja. Also, ihr habt hier Mittelmeer im Zentrum. Ne? Mittelmeer im Zentrum. Ich gehe mal hier hin, dass ihr alle sehen könnt. Okay, hier ist Spanien, ne? Hier ist der Brexit da oben. Wir sind ungefähr hier. Jerusalem, so ungefähr da. Stiefel, Italien, Rom, ganz wichtig. Also, ich habe euch schon mal ein paar Städte eingezeichnet, die in der Offenbarung eine große Rolle spielen. Rom spielt eine ganz große Rolle. Warum? Der Johannes und die Empfänger, die leben zur Zeit des Römischen Reiches. Ihr müsst euch mal vorstellen, Römisches Reich. Alles, was ich hier aufgemalt habe, hier Nordafrika, hier ganz rum, hier habe ich ein bisschen gestrichelt, über den Rhein sind sie ja nicht gekommen, ne, bei uns, ne? Teutoburger Wald oder Karl Griese, Hermann, ne, hat einen auf den Deckel, also der hat nachhaltig verhindert. Aber ansonsten, bis Spanien, die hatten England besetzt, muss man sich mal vorstellen. England, Irland, das hatten die alles in der, das ist unglaublich, wir reden von vor über 2000 Jahren. Ich meine, wir mit unserer EU, ne? Da mühen wir uns schon nach Kräften ab mit allen technischen Mitteln, das haben die damals, das ist Wahnsinn, oder? Das ist doch Wahnsinn, ne? Und hier gab's so die Grenze, also bis dahin ging das, und das hier alles, hier Israel, so, alles Römisches Reich, wow, da spielt das. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, warum war das Römische Reich so groß? Weil die so lieb und nett waren. Nein, eben nicht, ne? Sondern irgendwie, das wurde mit ganz, ganz platt durch Kriege erobert. Waren natürlich auch clevere Strategen, die wussten, Kriege allein, also Eroberung allein wird uns nicht helfen, die Leute bei uns zu halten. Wir müssen auch Wohlstand bringen. Also, es gab Kriege und das Zweite war Kommerz. Wie bei uns. Da ist nichts anderes. Das war schon immer das Gleiche. Ne? Wenn jetzt Wohlstand kommt, dann werden die Leute nicht rebellieren. Ja, also und deswegen waren die da strategisch super gut aufgestellt. Also Kriege, Kommerz. Und jetzt hatten die natürlich noch was. Die wussten schon, Mensch, wir müssen ja irgendeine Weltanschauung haben, die uns auch vereint. Also nur Geld vereint einen auch nicht. Werden wir auch bei der EU merken. Nur Geld wird uns nicht vereinen. Wir würden sagen, wir brauchen auch eine europäische Identität. Jetzt frag mal, wer fühlt sich von euch als Europäer? Ja, so langsam kommt es, ne? Aber man wird ja immer, ich fühle mich eher als Deutscher, fühle ich mich. Vielleicht fühle ich mich als westlich Zugehöriger, ich fühle mich mit einem Amerikaner durchaus mehr verbunden als mit einem Rumänen. Ich sag das mal so ganz ungeschützt. Ja, merkt man, oh. Also, was haben die Römer damals gemacht? Sie brauchten eine Weltanschauung, auch so weit, was sie miteinander vereint. Nicht nur der Kommerz. Jetzt haben die unterschiedlichste Versuche gestartet. Ein Versuch war, wir errichten einen Kaiserkult. Also, das waren damals die Cäsaren, ja. Und sie hatten folgende Idee, wir machen Folgendes. Der Cäsar ist jetzt nicht mehr einfach Mensch, sondern der ist Mensch und Gott. Und alles, was er sagt, ist hier gesetzt. Und es geht noch, ja, man kann auch so seine eigenen Götter vielleicht noch so ein bisschen nebenbei haben, aber der wesentliche Kult ist, den Cäsar anzubeten. Was haben die damals gemacht? Zum Beispiel, die haben Statuen errichtet, teilweise in sechsfacher Lebensgröße. Übrigens auch, was ganz beliebt war, Cäsar auf einem Pferd. Ich sage das deshalb, weil das Motiv kommt noch häufiger vor in der Offenbarung, dass Leute auf einem Pferd sitzen. Ne? Ich leite euch so mal langsam dahin, um was es so ein bisschen geht. So, jetzt mussten die Leute diesem Cäsar huldigen. Was weiß ich, irgendeinen Tag, eine Zeit mussten alle hinkommen und sagen, Cäsar, du bist wunderbar. Irgendwas. Ne? Noch ein paar Lieder singen und so. So, jetzt merkt ihr schon, jetzt gab es ein Problem bei den Christen. Die waren durchaus friedliebend, haben auch ihre Geschäfte gemacht, klar. Nur jetzt sollten sie zu dieser zentralen Statue dackeln und sagen, Cäsar, du bist der Größte. Dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Alle anderen sind niedergefallen, die sind stehen geblieben. Merkt ihr, die Probleme bahnen sich an. Vor allem im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts. Weil so ein Reich zu verwalten und so einen Cäsarenkult einzuführen, das war jetzt nicht eine Option. Wäre nett, wenn ihr das macht. Sondern entweder du machst es, wenn nicht, als erstes wirst du enteignet, als zweites wird deine Familie verkauft als Sklaven, als drittes wird dein Leben genommen. Okay? Diese Spielarten. Und deswegen sitzt Johannes auf Patmos. Patmos ist hier. Also der rote Punkt ist noch sehr groß geraten. Habe ich nur groß gemacht, damit ihr ihn überhaupt sehen könnt. Ich war noch nie da, habe es nur nachgelesen. Aber das muss doch eine ganz kleine Felseninsel sein. Dürr, unfruchtbar, felsig. So, darauf hatten sie den, ne? Insel, dass er nicht weg konnte, ne? Und da wieder irgendwie, sondern wurde in Bann gesetzt. Ja. Genau. Also das war so erstmal Johannes. Und damit sind wir so ein bisschen in der Welt drin. Übrigens in der Eröffnung wird der Kaiser damals, wahrscheinlich war es Domitian, für die, die so ein bisschen interessiert sind an Geschichte, könnte man nachlesen, so ungefähr so 90 nach Christus, so könnte 95 nach Christus, der hat ganz starke Christenverfolgung anberaumt und hervorgerufen, die nicht unbedingt schon im ganzen Römischen Reich waren, weil hier gab es noch gar keine Christen. Da musste er auch keine Verfolgung anstrengen. Aber hier, in der heutigen Türkei, die Provinz hieß Asia. Jetzt denkt man, wieso Asia? Ne? So war das eben damals. Das war damals die römische Provinz Asia, heutige Türkei. Wenn man Asia hört, dann denkt man immer gleich an Indien oder so. Ja, also nee, das war die Provinz Asia. Sich nicht irritieren lassen, das lag also nicht irgendwo, sondern in der heutigen Türkei. Also als erstes wird Johannes vorgestellt. Dann wird als nächstes Jesus vorgestellt. Jesus wird vorgestellt. So, ich bin ganz mutig. Ich bin ganz mutig. Habe ich gemalt. Tja, danke. Danke. Ehrlich gesagt, ich habe es ein bisschen vorher gemalt, da waren schon ein paar Kinder da, die fanden es jetzt nicht so super. Die waren ein bisschen ehrlicher. Ja. Aber die waren eben nicht da beim Malen, sonst hätte ich sie ja gefragt. So, Jesus wird vorgestellt in den ersten Kapiteln und er wird am absolut ausführlichsten vorgestellt. Das ist schon mal interessant, weil man gleich merkt, um wen es wirklich geht. Kapitel 1, ab Vers 12 zum Beispiel. Also, Johannes kriegt eine Vision, sieht was, übrigens an einem Sonntag. Muss er da auf der Insel alleine für sich Gottesdienst gehabt haben, wird er alles erzählt. Ne? Und auf einmal kriegt er eine Begegnung im Heiligen Geist. Ich finde das nur kleiner Nebeneffekt. Manche von euch, die zum ersten Mal da sind, denken, warum werden die Lieder immer so wiederholt? Weil ihr seid noch auf der Spur, aber man muss Religion verstehen. Nur die Sache ist, es geht nicht um Religion, es geht auch nicht wirklich um Verstehen, sondern es geht um Begegnung mit dem Lebendigen. Und das hat er hier. Der Johannes hat eine Begegnung mit dem Lebendigen und jetzt kann er sehen und er sieht Jesus. Und das ist der Hauptcharakter, der eingeführt wird, den er sieht. Und der wird jetzt beschrieben. Es gibt nicht viele Stellen, die beschreiben, wie Jesus zurzeit aussieht. Nicht? Weil der ist ja im Himmel. Also, ne? Es gibt nicht viele Stellen. Und wir gucken uns das mal an. Also, er erblickt als erstes 7 goldene Leuchter. So, jetzt muss ich mal, ich mache das mal anders. 7 goldene Leuchter erblickt er als erstes. Das ist so das Umfeld, was ihm hier präsentiert wird. So. So, okay. 7 goldene Leuchter. Wie mache ich denn das? Ja, 7 goldene Leuchter. Hier. Also, 7 goldene Leuchter. 1, 2. Wird uns noch nicht erklärt, um was es geht. Es wird nur erstmal beschrieben. 7 goldene Leuchter haben wir hier. Ja, mit dieser wunderschönen Farbe, die sahen vielleicht doch ganz anders oder sicher ganz anders aus. Ne? Jesus möge es mir verzeihen. Aber mal so ein bisschen reinzukommen, weil in der Offenbarung gibt es eben immer wieder Bilder und man muss so Bilder verstehen. So, 7 goldene Leuchter. Die brannten natürlich auch, ne? Ist ja klar. So, 7 goldene Leuchter. Vielleicht waren das sogar 7-armige Leuchter. Das kann sein. Leuchter standen immer für die Gegenwart Gottes, sodass dass Gott dort gegenwärtig ist. Okay. So, was sieht er dann? Dann sieht er, in der Mitte stand jemand, der sah aus wie der Sohn eines Menschen. Ja. So, man muss sagen, apokalyptische Literatur ist ja auch etwas Prophetisches, etwas wird geweissagt, offenbart. Die greift erstmal zurück, immer aufs Alte Testament. Jetzt muss man sich ein bisschen ins Alte Testament auskennen. Diejenigen, die jetzt zum ersten Mal lesen und sich in der Bibel auskennen, Menschensohn, aus einem wie Menschen, die denken sofort, oh, da gab's doch schon mal was, auch eine Prophetie für die Zukunft. Wann war denn das nochmal? Mensch, bei Daniel muss das gewesen sein. Jawohl, Daniel Kapitel 7. Jetzt muss man sagen, Daniel Kapitel 7, das war hunderte Jahre, bevor Jesus überhaupt gelebt hat. Willkommen im Reich der Prophetie und der Apokalyptik. Merkt ihr, in welcher Dimension sind wir hier gerade, zeitlich? Mehrdimensional, merkt ihr das? Das ist ein schönes Beispiel. Also, er sieht erstmal einen Menschen so wie ein Mensch. Jetzt Bibelleser und Bibelkenner wissen mehr. Aha, Daniel Kapitel 7, Mensch, da wurde doch so ein Menschensohn angekündigt, der die Welt retten sollte, der Gott selber sein sollte und so, ne? Ja. So, jetzt geht das nämlich weiter, jetzt wird er beschrieben. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. So, jetzt hier, Brustband. Gold. Auch interessant. Also, wer trug sonst noch ein Brustband? Der Kaiser trug kein Brustband. Ja. Propheten trugen auch kein Brustband. Wisst ihr, wer ein Brustband trug? Der Hohepriester. Priester trugen ein Brustband. Die trugen ein weißes Leingewand, also sowas Helles und so. Und als Zeichen ihrer Funktion, ihrer priesterlichen Funktion, ja, Funktion war, irgendwie Gott und Mensch miteinander in Kontakt zu bringen. Ne, das macht ein Priester, ist kein König, sondern ist ein Priester. So, jetzt sieht er den da im Himmel umgeht und der hat ein goldenes Brustband. So, jetzt muss man Folgendes wissen. Priester hatten ein Brustband. Jetzt gab es unterschiedliche Klassifizierungen von Priester. So, der normale Durchschnittspriester. Der hatte ein Brustband, das war rot mit blau und weiß. Jetzt hat dieser Priester aber nicht rot, blau und weiß. Jetzt gab es, die nächste Klassifizierung war einer der hohen Priester. Der Hohepriester. Der Hohepriester hatte dazu noch im Brustband goldene Webfäden drin. Gold, ne? Merkte man schon gerade, wenn man den sah, wusste man, oh, hoher Priester, next level. So, jetzt sieht er hier im Himmel den Menschensohn. Boah, der hat hier mal gerade nicht rot und blau und weiß. Der hat auch nicht so ein paar Goldfäden, komplett Gold. Was heißt das denn? Merkt ihr, jetzt sind wir beim Thema Prophetie, ihr müsst ein bisschen mitdenken und Apokalyptik. Was? Ein bisschen muss man wissen, was war damals Mode, was war damals üblich. Und jetzt kommt aber trotzdem, auch wenn man das nicht alles weiß, muss man auch mal seine Fantasie spielen lassen und mal ein bisschen raten. Was denkt ihr denn, was heißt das, dass auf einmal jemand gezeigt wird, der auf einmal, aber komplett Gold. Was heißt das? Was könnte das heißen? Ratet mal. Chef. So, ganz einfach. So. Ja, wichtig. Ne? Ratestunde ist vorbei, ist der Chef. Alles schon geraten. Das ist der Chef. Geht nicht. Das ist der aller höchste oberste Priester. Ja? Also die irdischen Priester, auch die mit Goldfaden, ne? Die waren Menschen wie wir, wie du und ich, die waren auch schuldig. Die mussten jedes Jahr immer wieder für ihre Schuld um Vergebung bitten. Der anscheinend muss es nicht. Der ist rein Gold. Ne? Also alles ist der oberste Priester. Das heißt, hier wird uns gerade mal Jesus vorgestellt und er wird uns aber, das ist interessant, nicht mit einer Krone auf dem Kopf, dann würde er uns als König vorgestellt werden, aber hier gar nicht erstmal, sondern erstmal wieder als unser Priester. Derjenige, der dich und mich so vermasselt unser Leben vielleicht war und sein wird. Der die Kraft hat, die Funktion hat, die Möglichkeit hat, dich und mich mit Gott aufs Innigste zusammenzubringen. Coole Sache. Das ist der Hauptcharakter, der uns hier vorgestellt wird. Jetzt geht das aber noch weiter. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja, wie Schnee. So, wer mal Lust hat, kann zu Hause nachschlagen, Daniel Kapitel 7, Abvers 9. Da wird uns Gott selber vorgestellt auf seinem Thron. Und wie wird er uns vorgestellt? Mit einem Haar weiß wie Wolle. Wisst ihr, was hier damit ausgesagt wird? Ihr kennt Jesus als Kind in der Krippe. Ihr kennt Jesus als derjenige, den sie am Kreuz verspotten konnten, den sie hinrichten konnten. Aber Jesus ist jetzt der Gott ist. Das sagt er uns hier. Das sieht er. Der Gekreuzigte ist der König, ist der Weltherrscher. Jetzt geht das weiter. Also, weiß wie Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. So, wie brennen Flammen? Keine Ahnung. Ja, seine Augen wie Flammen. Und ihr könnt euch immer überlegen, was heißt das? Dass seine Augen wie Flammen. Jetzt, seine Füße glühen wie gereinigtes Gold. So, merkt ihr? Von Kopf bis Fuß. Reinig. Rein. Heilig. Was er sieht, ist, er blickt bis auf den Grund. Da können wir nichts vor verheimlichen. Er sieht bis auf den tiefsten Grund. Er kennt unsere tiefsten Geheimnisse. Selbst wo wir unsere Seele nicht ergründen können, kann er sie ergründen. Und er ist unbestechlich mit seinen Augen. Er lässt sie nicht bestechen. Er blickt wirklich durch. Wo er hintritt, ist heiliger Boden. Wo er ist Heiligkeit. Er bringt sie mit sich. Egal, wo er hingeht, er tritt mit seinem Fuß drauf. Boah, heiliger Boden. Den sieht er. Von dem wird hier gerade berichtet. Das ist die Hauptfigur in dem ganzen Spektakel. Jetzt, und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. Das Blaue nochmal, ja. Seine Stimme, jetzt hier irgendwie. Seine Stimme wie das Tosen des Meeres. Unglaublich. Da kann nichts sein Schall, seine Stimme aufhalten. Ja, das schallt überall hin. Wenn er redet, redet er. Punkt. So, jetzt geht's immer weiter. Jetzt er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber gleich hier diese 7 Sterne. Dann machen wir die mal. Hier die 7 Sterne. Die hält er in seiner rechten Hand. Die werden uns noch erklärt, was das ist. Und denkt, auf alle Fälle in seiner rechten Hand. Dann wird noch gesagt, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. So aus seinem Mund. Das ist so diese Dimension, mehrere Dimensionen, diese Symbolik, diese Sprache. Das heißt irgendwie, Schwert steht hierfür, er ist der Richter. Jetzt haben wir, ich sage das immer wieder, zu Recht wird bei uns das Rechtswesen, die Gewalten werden aufgeteilt, ne? Gesetzgebende, gesetzsprechende, gesetzausführende Kraft, ne? So, er hat jetzt mal das Schwert im Mund. Das heißt, hier wird er uns in seiner Funktion als der absolute Priester, der uns mit Gott zusammenbringen kann, dargestellt. Als nächstes wird er uns dargestellt als der Richter. Er sagt, was richtig ist. Er urteilt über uns und über die Welt, was nach seinem Maßstab, hier geht es nicht um Sünde in unserem Maßstab, wo ich irgendwie sage, oh, der Nachbar ist immer noch ein bisschen schlimmer als ich. Darum geht es gar nicht. Überhaupt nicht. Sondern er sagt, wo die Maßlatte ist. Er sagt, wie die Faktenlage bei uns ist. Und er übt das Gericht nachher auch aus. Deswegen hat er das Schwert im Mund. Von seinem ganzen Gesicht heißt es, strahlt wie die Sonne. Das Weiß ist, glaube ich, das bringt es jetzt, oder Gelb ist nicht so, strahlt wie die Sonne. Hammer, oder? Das ist die zentrale Figur in der ganzen Offenbarung, in all dem, was kommt und was ist und was sein wird und jetzt schon ist und welche Bedeutung es haben kann. Er redet von dem. Dann wird uns doch gerade erklärt, welches die Leuchter und die Sterne sind, auch interessant. Die Leuchter, das sind 7 Gemeinden. Die werden auch noch aufgezählt. Die haben wir gleich wieder auf einem anderen Blatt drauf. 7 Gemeinden. Das ist auch interessant, ne? Also dieser Allmächtige, dieser Weltenherrscher und Richter. Womit beschäftigt der sich den ganzen Tag? Ja, und zwar mit welchen Menschen? Der geht mal gerade nicht durch das Bankzentrum in Frankfurt. Ist total irrelevant an der Stelle. Der wandelt nicht durch die Banktürme, durch die Börsenvorhallen dieser Welt, wo wir mal gerne hin wollten oder so, ne? Vielleicht. Da wandelt er gar nicht, spielt der CDU gar keine Rolle. Der wandelt auch nicht durch die Parlamente, nicht EU, nicht UNO-Parlament, nicht der Kreml oder so. Kommt hier mal gerade gar nicht vor. Es ist bei Apokalyptik ist es einmal interessant, was gesagt wird und was nicht gesagt wird, ist genauso interessant. Ist genauso interessant. Er hat eben mal gerade hier keine Krone. So. Wir sehen hier nicht das Römische Kaiserreich. Taucht überhaupt nicht auf. Bei aller Herrschaft und Macht, die sie hatten. Geld spielt keine Rolle an dieser Stelle. Es taucht das auf, was wir auch für das Geringste halten, nämlich die Gemeinde Jesu. Hier die 50 Leute heute Morgen, die tauchen da auf. Empfindest du und ich die Bedeutung von Gemeinde? Ich hab immer den Eindruck, die Deutschen, wenn sie sich zu Gott bekehren, müssen sich mehrfach bekehren. Erstmal müssen sie sich zu Jesus bekehren, ist ganz wichtig. Wenn du Jesus nicht kennenlernst, dann denkst du immer, was soll das Ganze? Ich komme mit Gott nicht in Kontakt. Ja, er ist nun mal der Hohepriester. Ohne Jesus kommen wir nicht zu Gott. Da können wir tun und machen, was wir wollen. Es floppt nicht. So, also muss ich mich das erste Mal bekehren. Das zweite Mal, wo ich mich bekehren muss, ist keine Ahnung. Muss ich mich immer zum Heiligen Geist wahrscheinlich bekehren. Da tun sich manche ganz schwer, weil auf einmal fängt dieses Übernatürliche an. Diese Souveränität Gottes, das Erleben. So, und ich erlebe es nur, wenn ich Jesus nachfolge. Und manche wollen nur Recht haben. Aber ihr Stolz lässt sie Gott nicht erleben, weil sie den Heiligen Geist nicht in Gedanken herabzerren können, sondern der reagiert auf ein offenes Herz. Wir wollen uns zum Heiligen Geist bekehren. Da müssen wir uns bekehren, oft zur Gemeinde. Wir sind landeskirchlich geprägt, wir denken, das ist so ein riesengroßer Kulturverein. Ist es ja auch wahrscheinlich. Aber darum geht's ja gar nicht. Es sind die Menschen, die werden jetzt gleich vorgestellt, die Jesus nachfolgen durch dick und dünn. Und damit ist Jesus beschäftigt. Das ist sein Hauptaugenmerk. Wir haben ja auch verschiedene Götter in unserer Welt, ne? Und Zeit. Also Geld und Reichtum ist ein Riesengötze. Bequemlichkeit und Ruhe haben ist auch ein Riesengötze, ne? Also da kannst du auf Geld verzichten, aber hauptsächlich auf meine Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe mit allem. Das ist ein Riesengötze. Es gibt so unterschiedlichste Götzen, die wir haben. Nur, die tauchen ja alle gar nicht auf. Er ist nur beschäftigt mit Gemeinde und Gemeinde sind die Leuchter. Die Gemeinde stehen für die Gegenwart Gottes hier auf der Erde. Jetzt hält er so Sterne in der Hand, auch sieben. Warum sieben Sterne? Das sind die Engel, die für die Gemeinde zuständig sind. Das ist irgendwie, jetzt kann man das so unterschiedlich sehen. Manche denken, das ist so Gemeindeleitung. So. Manche denken einfach, Mensch, es gibt in der unsichtbaren Welt gibt es Engel für das, was hier auf der sichtbaren Welt stattfindet. Und da gibt es eben Engel, die für Gemeinden zuständig sind. Das heißt, die FEG Bünde Nord hat ihren Engel und Stadtlicht hat ihren Engel und ist bisschen spooky, muss ich auch sagen. Ne? Kann ich auch erstmal wenig mit anfangen. Aber was auf alle Fälle unterm Strich rauskommt, wo ist Jesus in der rechten Hand? Wen hält er? Wieder nicht die Börsenkurse. Er hat kein Aktienpaket in der Hand oder paar Goldbarren. Hat er alles nicht. Der hält diese kleinen, mickrigen Gemeinden dieser Welt. Die hält er in der rechten Hand. Es ist interessant, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. So, das ist der wesentliche Charakter. So, und jetzt wird als Letzte in dem ganzen großen Drama, in den Hauptrollen, werden noch die Gemeinden vorgestellt, die sieben Gemeinden. Also erst hier das auf Patmos und die liegen alle hier. Und das sind sieben Gemeinden und die werden jetzt aufgezählt, so im Uhrzeigersinn rum. Fängt hiermit an, ich glaube, das müsste Ephesus sein. Ephesus, Smyrna, Thyatira und bis nach Laodicea. Das waren alles so Gemeinden. Ephesus gibt's ja nicht mehr, ist ja so eine versunkene Stadt. So, ne, kann man noch mit besichtigen. Aber die Gemeinden werden aufgezählt. Das war so sein Wirkungskreis. Damit hatte Johannes zu tun. Für die war er so mitverantwortlich. Und diese Gemeinden in der Zeit erlebten von Rom ausgehend eine lokale Verfolgung. Aber richtig krass. Bis hin, dass Leute Märtyrer tot starben. Also Enteignung alles durch. So. Und diese Gemeinden, die werden jetzt tauchen in dieser Vision der Endzeit auf, in dieser Apokalypse. Da gab es auch noch andere Gemeinden, aber die werden hier genommen. Jetzt haben wir die Zahl sieben. So, sieben Gemeinden. Die Zahl sieben, habe ich schon gesagt, so eine symbolische, prophetisch-apokalyptische Sprache, steht für vollkommen. kommt von der Schöpfung her. Wann war die Schöpfung wirklich vollkommen? Nach 6 Tagen geschaffen, 7. Tag Ruhe, war alles vollkommen. Wir haben das im Deutschen auch. Mario und ich fahren morgen in Urlaub, haben wir schon unsere 7 Sachen gepackt. Ne? Versteht? Da kommt das her. Hast du alles beisammen? So, ist es komplett? Jetzt interessant, diese Zahlensymbolik. Warum nimmt er so eine Zahlensymbolik? Es gab übrigens noch mehr Gemeinden in Kleinasien, zum Beispiel von Kolosse, Kolosserbrief, wissen wir, da gab es auch eine Gemeinde, die lag hier irgendwo, hier so zwischen, gibt es heute auch nicht mehr. Also da gab es noch wesentlich mehr Gemeinden, aber er zählt jetzt eben nicht alle Gemeinden auf, die es da gibt. Macht er nicht. Er könnte auch sagen in einer normalen Sprache, also ihr Lieben, alle Gemeinden, die sich gerade in der Provinz Asien befinden, an euch habe ich eine Botschaft, macht er aber auch nicht. So, er sagt, er zählt 7 Gemeinden auf. Das ist so typisch apokalyptisch-prophetisch. Einmal ist es viel kürzer. Stell dir mal vor, der müsste jetzt 15 Gemeinden aufzählen. Dann würde die 16. sagen, aber du hast uns vergessen. Macht er nicht. Ist doch viel länger. Er bringt es auf den Punkt und sagt dann, mit 7 sagt er, alle Gemeinden. Gleichzeitig regt er unsere Fantasie an. Diese ganzen Zahlensymboliken, dann fängt man an, sag mal, gehören wir auch dazu oder nicht? Was denkst du? Hat das eine Bedeutung für uns oder waren das nur damals die 7? Merkt ihr, was passiert? Ja, das ist auch was Emotionales, was da passiert. Man beschäftigt sich damit. Und deswegen ist diese ganze prophetisch-apokalyptische Sprache oft in Bildern, weil auf einmal wird das alles angeregt. Wird auf den Punkt gebracht. Wir sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Genau. Und Zahlen teilweise auch. Hier, 7. So, und jetzt werden die uns vorgestellt. Aber das sind erstmal so diese großen Protagonisten dieses ganzen Dramas. Also Johannes wird ganz kurz erst nur der Schreiber und sehr, der verschwindet dann eigentlich schon fast wieder. Jesus. Dann die Gemeinden. Wer wird nicht erwähnt in der Einleitung? Ich sage immer, wer wird erwähnt und wer nicht erwähnt? Der Teufel wird nicht erwähnt. Mit all seinen Helfershelfer. Der taucht hinterher auf, aber wird ja gar nicht erwähnt. Was heißt das? Der Teufel spielt für dich und mich für uns nicht die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle spielt er. Meinst du, ich könnte gegen den Teufel kämpfen? Meinst du, ich könnte den irgendwie einfach negieren? Den gibt's jetzt nicht mehr? Also, ich kann den Teufel sowieso nicht verändern. Und er ist nicht die Hauptfigur, deswegen taucht er auch gar nicht auf. In der Einleitung. Er kommt hinterher vor. Aber er ist überhaupt nicht die zentrale Figur. Die zentrale Figur ist letztendlich nur einer. Jesus. Jesus. Wenn wir unsere Kämpfe bestehen wollen und unsere Siege feiern wollen, dann wollen wir nicht gegen das Böse kämpfen. Wir suchen ihn. Wir suchen ihn. Und er ist die ganze Zeit mit uns beschäftigt. Er hält uns so die Gemeinde in der Hand. Er hat das Schwert und er ist der Hohepriester. Er wird's richten, nicht wir. So, und jetzt werden die 7 Gemeinden vorgestellt. So nach und nach, ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Ich fasse das mal zusammen, um was es bei denen geht und um welche Botschaft es dabei geht. Es wird erstmal ganz deutlich gemacht bei allen 7 Gemeinden, die stehen stellvertretend für uns. Deswegen diese Zahl 7. Ne? Vollkommen. Das heißt, was jetzt kommt, also die ganze Botschaft aus der Offenbarung, aus dieser Kapitel, hat das was mit uns zu tun? Ja. Was jetzt kommt, ist stellvertretend für uns. Und wir können gucken, was gilt für mich und was gilt nicht für mich. So, jetzt wird das so, ich fasse das mal zusammen. Also jede Gemeinde wird jetzt sich vorgenommen und so ganz regelmäßig wird etwas zu ihnen gesagt. Aber Im Kern geht es darum, dass allen zusammen gesagt wird, und darum geht es ja, duldet keine widergöttlichen Lehrer und Lehren bei euch. Es gibt Weltanschauungen, es gibt Wahrheitsfragen, die sind nicht wahr, die sind Lüge. Und mit denen werdet ihr verführt werden von der Wahrheit weg. Und das Schlimmste ist, ihr denkt, es ist wahr und ihr werdet es leben. Und das ist das Üble an dieser Lüge. Ihr denkt, es ist wahr. Ihr richtet euer Leben nach Geld aus. Ihr richtet euer Leben nach den Ängsten gegenüber der Obrigkeit aus. Ihr richtet euer Leben danach aus. Und es ist eine Lüge. Duldet keine falschen Lehrer und Lehren. Duldet keine falschen Verhaltensweisen in eurem Leben und in der Gemeinde. Hört auf mit dem Sex nach Belieben. Don't do it. Du denkst, es ist egal. Don't do it. Mach es nicht. Mit etwas Humanismus hier und etwas Buddhismus da und etwas Christentum dort. Hör auf damit. Sei nicht wieder lau. Lau ist, du bist weder das eine noch das andere. Sagt er, ich muss dich ausspucken. Du bist mir zuwider. Unentschieden. So ein bisschen Christ sein und ein bisschen Kohle und ein bisschen. Don't do it. Triff eine klare Entscheidung. Mach es trotz Widerstand und Nachteilen. Bekenne Jesus offen vor deinen Nachbarn, vor deinen Freunden, vor deiner Familie, vor der Gesellschaft, den Behörden, den Medien. Steh dazu. Liebt einander leidenschaftlich, indem ihr Jesus trotz Widerstand und Nachteilen offen bekennt und einander unablässig, selbstlos dient. Unablässig einander selbstlos dient. Liebt. Seid nicht überheblich, als wüsstet ihr alles und hättet alles, sondern seid demütig und hungrig. Habt Hunger nach dem geistlichen Leben. Gott und sein Leben wirklich kennenzulernen. Seid nicht unklar, seid entschieden. Schluss mit aller Halbherzigkeit. Schluss mit allem Hinterherjagen nach Kohle, Erkenntnisstreben, Bequemlichkeit. Schluss mit aller Angst davor, über Jesus zu reden. Schluss damit, so zu tun, als wäre es egal, wie, was du und was ich glaube und lebe. Schluss damit, es ist nicht egal. Es entscheidet über deine und meine Zukunft in der Ewigkeit. Schluss damit. Lest euch das mal zu Hause durch. Das ist schon, da merkt man, das ist nicht mehr hier Heititei, sondern das Gericht kommt. Und freuen darf sich jeder, der auf ihn hört und beherzigt, was er sagt und tut. Überwindet diese antigöttlichen Widerstände. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, in euch. Der Kampfplatz ist nicht das römische Imperium. Der Kampfplatz ist in mir und dir. Es geht um unsere Herzenseinstellung, unsere Gedanken, unsere Entscheidung. Das ist der Kampfplatz. Es wird ganz deutlich gemacht, täusch dich nicht. Du bist der Ort des Kampfes. In dir wird der Unterschied gemacht, ob Sieg oder Niederlage. Kämpft in der Gemeinde. Interessant, nicht nur in dir, sondern auch in der Gemeinde. Kämpft miteinander. Vereint euch da drin. Lass es nicht egal sein, was dein anderer glaubt und lebt, sondern geh mit ihm auch in die Konfrontation. Versuche ihn zu gewinnen. Es ist nicht egal. Und jedes Wort für jede Gemeinde, was ich jetzt so zusammengefasst habe, so aus allen, endet damit, es lohnt sich. Wirklich. Letztendlich sogar wirklich, wirklich, wirklich. Wollt ihr mal so eine Kostprobe haben? Ich nehme mal eine Gemeinde raus aus Philadelphia, aus Laodicea, und das ist auch so der letzte Satz, mit dem so dieser ganze Abschnitt, diese Einleitung endet. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, es geht immer um Überwinden, den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Geht weniger? Ja, geht mehr? Nein. Stell dir mal vor. Da wird er beschrieben, wie er auf seinem Thron sitzt. Der sitzt auf seinem Thron. Und sagt, Leute, ihr habt ein hartes Tagesgeschäft. Und es hört auch nicht nach einem Tag auf. Haltet durch. Es lohnt sich wirklich. Ihr werdet auf meinem Thron mit ihm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber unter dem macht er es nicht. Gebt acht. Ich stehe vor der Tür, klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Merkt ihr, deswegen beginnt die Endzeit auch schon heute. Das ist die Sache. Das ist nicht damals, das beginnt jetzt. Das ist nicht nur, das findet jetzt schon in mir statt. Dann werde ich in ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir, werden zusammen essen. Abendmahl ist super. Ich esse mit Jesus. Symbolisch. Die Symbolik. Habe mit ihm Tischgemeinschaft. Er hat mit mir Tischgemeinschaft. Mit dem da Tischgemeinschaft. Ich muss das nochmal. Ich habe echt alles gegeben beim Zeichnen. Ist nicht mehr rausgekommen. Mit ihm Tischgemeinschaft. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe. Er hat den Sieg errungen. Und nun mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Merkt ihr? Es wird eine Gemeinde angesprochen, nachher sind's die Gemeinden, sind's auch wir. Er startet immer mit die Gemeinde in Laodicea. Und dieser Merkvers, das Finale geht immer, was der Geist den Gemeinden sagt. Er sagt es dir und mir. Heute. Haltet durch. Leistet Widerstand. Überwindet den Kampf in euch. Nicht in der Mobilisierung der eigenen Kräfte, sondern im Kontakt mit ihm. Hammer, oder? Ist immer noch ein bisschen abgefahren. Aber wir haben ja noch 3 Sonntage Zeit, da noch mehr reinzukommen. Wer sich damit noch mehr beschäftigen möchte, ich möchte euch ein Buch empfehlen, Effektives Bibelstudium. Das geht nicht nur über die Offenbarung. Es geht auch über die paulinischen Briefe. Es geht drüber, über die Jesusberichte. Es geht über Gesetzestexte. Aber wenn ihr mein Buch seht, dann merkt ihr, es ist wirklich, hier sind Seiten, die sind lose. Also es gibt nur 2 Bücher, wobei mir die Seiten lose sind. Das ist entweder meine Bibel, weil die so, oder dieses Buch. Ich bin kein großartiger Leser, aber es kann euch helfen, nochmal so in die gesamte, also wer so ein bisschen so lehrmäßig da nochmal Interesse hat, so also einzusteigen, das sind nur so 20 Seiten, glaube ich, in diesem Buch, so zum Thema Apokalyptik, kann aber helfen. Okay. Jo. Komm, Freunde, wir stehen auf. Jesus, und diesen Dank, den geben wir an dir weiter, an dich weiter. Und an den Heiligen Geist, der uns lehrt. Das ist unglaublich spannend. Weil dieses große Drama, was da entfaltet wird, dieses Überirdische, dieses Mehrdimensionale, hat etwas auf einmal mit meinem kleinen Leben hier und jetzt und heute zu tun. Ich bin Teil einer großartigen Geschichte. Und wenn du sagst, überwinde, dann heißt das auch, wir können überwinden. Dann ist es ein Zuspruch. Lass uns überwinden. Mit dem, der alles überwunden hat, nämlich Christus. Der Sieg gehört uns. Wir müssen nicht vor der Sünde kapitulieren und auch nicht in Angst vor der Gesellschaft oder anderen Mächten. Wir haben alle Menschen zu lieben und zu ehren. Aber wir haben das Vorrecht, uns fürs Richtige und Wahre zu entscheiden und es zu tun. Und das gute Leben heute schon zu leben. Und dann eins bis in alle Ewigkeit. Wir ehren dich und danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in diese Enthüllung, in diese Entschleierung. Dass du uns mit hineinnimmst in die Wahrheit unseres Lebens. Gott segne euch, dass er euren Geist aufschließe und ihr es mit dem Geist erfasst und ergreift und den Mut gewinnt, wirklich zu überwinden, in ihm und durch ihn, der alles überwunden hat. Ich wünsche euch eine siegreiche Woche. Amen.